Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Umarmungen und Erleichterung. Das ist irgendwie heute das Stichwort unserer Sendung, denn das betrifft nicht nur den Sieger auf der PGA Tour, Kevin Chappell, oder auch den Sieger auf der European Tour, Bernd Wiesberger, denn der war erleichtert nach seiner Siegdürre, und Kevin Chappell, der hatte seinen Caddy am Ende richtig zu Herzen. Aber zwei, die besonders viel sich zu Herzen hatten, das war Rory McIlroy und Erika Stoll. Die sind nämlich am Wochenende vor den Traualtar gezogen und haben eine rauschende Hochzeitsfeier absolviert. Und bei uns ist unsere Society- und Golfexpertin Desiree Wolf. Desiree, sei umarmt.
Ja, Malte, ich umarme dich zurück. Ich fühle mich zwar ein bisschen degradiert hier, als ob ich nur Gala und Bunte lesen würde, aber gut.
Ich hatte auch Golfexpertin gesagt.
Muss ja auch wer machen, ne?
Ich hatte auch Golfexpertin gesagt, in einem Atemzug.
Das ist untergegangen. Nein, das war natürlich mit Sicherheit ein Riesenereignis, und ich finde die Geschichte ehrlich gesagt immer noch ziemlich lustig mit diesem Ryder Cup, und dass dann eine Amerikanerin den europäischen Rory McIlroy aus dem Bett holt und ihn da noch irgendwie auf den Platz verfrachtet, weil er sonst überhaupt alles verpasst hätte und sein Match verpasst hätte. Das ist ein riesen Beginn für eine Beziehung sozusagen, auch wenn das dann noch eine Weile gebraucht hat, bis es dann tatsächlich so war. Und insofern, ach, ich freue mich jetzt für McIlroy, dass er da jetzt den Weg zum Traualtar gefunden hat, und vielleicht ist es jetzt ja auch wirklich für ihn so nochmal so eine Art von Settling, und kann er noch befreiter irgendwie aufspielen, weil es einfach privat jetzt auch alles passt.
Deshalb eben auch Erleichterung, dass er sich dann tatsächlich getraut hat, nicht wieder kalte Füße gekriegt hat, die Verlobung aufgelöst hat, aber ich glaube, die Vorzeichen jetzt auch alles ein bisschen anders, bisschen gesettelter, und insgesamt Rory natürlich auch sehr gesettelt. Aber die Hochzeitsfeier müssen wir natürlich auch noch darauf eingehen. 200 Gäste waren da. Das ist jetzt gar nicht der Riesenrahmen, finde ich. Bei Stars denkt man ja manchmal an noch größere Runden, aber die da waren bei den 200, das war schon ein sehr erlesenes Feld.
Ja, in jedem Fall. Er hatte natürlich Golfkollegen eingeladen, wobei der immer sehen muss, das ist ja laufende Saison. Die European Tour hat gespielt, die PGA Tour hat gespielt. Jetzt Gott sei Dank nicht wahnsinnig hochdotierte Turniere, aber ich meine, zumindest mussten die da kamen, mussten ja auch turnierfrei haben oder nehmen, je nach Prioritäten. Und insofern, also er hat zum Beispiel, wenn man jetzt mal von den auch mehr oder weniger Ryder Cup Umfeldkollegen welche nennen wollen, Sergio Garcia war natürlich da, Patrick Harrington, Paul McGinley war da, Shane Lowry war da. Wir stützen uns da jetzt natürlich auf Gerüchte bzw. Berichte von Belfast Telegraph, weil die Hochzeit natürlich komplett privat sein sollte. Wir haben aber neben den ganzen Golfstars auch noch jede Menge andere Celebrities da gehabt. Malte, da kennst du dich besser aus.
Ja, genau. Von One Direction, Neil Horan, der sagt mir selber gar nichts. One Direction ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber...
Naja, One Direction ist an mir auch vorbeigegangen, aber Neil Horan kennt man allein deswegen, weil der immer die Pro-Ams spielt. Und zwar entweder mit Justin Rose oder mit Rory McIlroy. Also den kenne ich wirklich. Ich habe immer gedacht, okay, wer ist das? Anscheinend ist der berühmt. Und aber der ist also golftechnisch da sehr, sehr präsent. Also der hat auch diese Alfred Dunhill oft gespielt. Pebble Beach bin ich mir jetzt nicht sicher, aber also der hüpft da ganz gerne auch mal im Golfgeschäft rum und kennt, glaube ich, auch Justin Rose sehr gut. Also ich kenne ihn nur daher, seine Sangeskünste sind mir verwehrt geblieben.
Die Sangeskünste von Coldplays Chris Martin, die kenne ich, vor allem die alten Aufnahmen mag ich, die neuen überhaupt nicht, aber das gehört hier jetzt nicht her. Ed Sheeran auch noch dabei gewesen, und Stevie Wonder, der hat sogar auf der Zeremonie angeblich gesungen. Das waren so einige der Prominenten außerhalb des Golfbereichs, auch wenn es da, wie Desiree eben sagte, doch durchaus Überschneidungen gibt. Aber aus der Golfbranche, da müssen wir natürlich vor allen Dingen auf den Masters-Champ Sergio Garcia eingehen, der ein ganzes Feierwochenende hatte. Gestern war er noch bei El Clasico, da im grünen Sakko aufgetreten. Weißt du, ob er bei der Hochzeitsfeier von Rory auch in grün aufgetreten ist?
Also wenn es bei den Herren einen ähnlichen Dresscode gibt wie bei den Damen, dann ist er nicht im grünen Sakko aufgetreten, weil man soll ja nie quasi die Braut übertrumpfen als anwesende Dame. Und das Problem ist ja, dass Rory McIlroy kein grünes Sakko bisher hat. Und das hätte ich jetzt als wenig zartfühlend empfunden, wenn er da in dem Masters Jacket aufgetaucht wäre. Aber vielleicht sehen die es ja auch so anreiztechnisch, und er ist da mit rumgehüpft, um Rory McIlroy aufzuzeigen, was er nächstes Jahr zu tun hat. Also wir wissen es nicht.
Wäre außerdem auch irisch. Grünes Sakko? Passt doch.
Oh wow, okay. Ja, also ich würde es anders deuten. Ich wäre, glaube ich, so ein bisschen irgendwie so nach dem Motto, kannst du mich mal heute meine Ruhe lassen mit meinem noch fehlenden Major. Aber es kann auch sein, ich habe keine Ahnung. Also ich denke, dass wir das noch irgendwie erfahren werden. Also die sind jetzt an die Flitterwochen abgereist, die zwei, und wollten da ja natürlich ihre Privatsphäre haben. Das ist ja völlig verständlich. Mhm. Ich denke aber, dass da jetzt im Laufe der Wochen sowieso dann Dinge durchsickern. Da wird da der eine ja das und das mal erzählen. Und da werden die vielleicht auch noch ein paar Bilder veröffentlichen oder so. Und dann werden wir da noch schlauer sein, was da genau abging. Die Sache mit dem grünen Sakko, keine Ahnung. Das ist auch, glaube ich, dann ziemlich durch nach diesem einen Jahr, wenn die das überall immer anhaben, oder? Ja. Hab ich mir dann so überlegt mit dieser Tour, die gehen da in Fernsehshows und auf Sportveranstaltungen. Also da musst du ordentlich mal durchreinigen dann danach.
Dann wird's auch Zeit, dass es dann in den Spind im Augusta National kommt und da dann auch hängen bleibt und dann außerhalb des Clubgeländes nicht mehr getragen werden darf. Es sei denn, man heißt Gary Player und nimmt's einfach wieder mit. Aber das ist eine andere Geschichte. Rory McIlroy, der kehrt übrigens dann nach den Flitterwochen zurück. Wahrscheinlich beim The Players. Das passt dann auch wieder am 11. bis 14. Mai. Bis dahin ist noch eine Menge Golf zu spielen und gespielt wurde auch am Wochenende. Und da gehen wir jetzt auch auf das sportliche Geschehen ein. Versprochen, hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de geht's gleich um die PGA Tour und um das Valero Texas Open Turnier. Das ist gleich Thema bei uns und Kevin Scheppel, ebenfalls großer Programmpunkt bei uns.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. meinsportradio.de im Nachtprogramm. Christian Schimmel von derdraft.de verfolgt für euch live den NFL Draft 2017. Freitag, den 28. April ab 0.30 Uhr und Samstag ab 0.30 Uhr und wieder ab 17.45 Uhr. Sei dabei und nutze den Hashtag MSRDraft für deine Kommentare und Posts im Netz. Der NFL Draft auf meinsportradio.de im Web und in der App.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus heute hier am Mikrofon. Und wir haben eben auch über das Royal Wedding, so hat es eine irische Zeitung genannt, gesprochen. Jetzt kommen wir aber zum sportlichen Teil und schauen auf die Valero Texas Open. Und dort hat sich Kevin Scheppel am Ende durchgesetzt mit -12, seinen ersten Turniersieg auf der PGA Tour eingefahren und Brooks Koepka abgehängt, der auf dem zweiten Platz landete. Den dritten Platz teilen sich Kevin Tway und Tony Finau. Desiree, das war ein wirklich spannendes Finish, obwohl ja Kevin Scheppel in Führung liegend auf die Schlussrunde gegangen ist, aber da hat es die Konkurrenz ihm nochmal richtig, richtig schwer gemacht.
Ja, und wir haben natürlich bei Kevin Scheppel so eine kleine Vorgeschichte, die er nicht gerne hört, aber die nun mal so ist. Kevin Scheppel ist so ein, so ein gerne mal auf dem zweiten Platz Lander. Davon hat er jetzt jede Menge angesammelt. Ja. Und ironischerweise ist das erste Mal Runner-up ist tatsächlich vor 6 Jahren gewesen, bei genau diesem Turnier bei den Valero Texas Open. Und er war alleiniger Zweiter und hätte aber ins Playoff kommen können gegen Brandon Steele damals und hat aber dann halt ein Bogey gemacht auf den Schlusslöchern und entsprechend war ihm dann das Playoff verwehrt und Brandon Steele hat gewonnen und er war einfach Zweiter. Mhm. Damals, das war halt seine Rookie-Saison, das war sein 9. Start überhaupt und da hat er natürlich gedacht, naja, kann passieren, da kommen ja noch mega viele irgendwie Möglichkeiten, ich werde dann schon demnächst mal gewinnen. Und also das war offensichtlich die falsche Herangehensweise vielleicht. Mhm. Er selbst hat irgendwann mal später gesagt, that was the worst attitude I could have had, weil es lief dann eben nicht so. Und er hat wirklich also über Jahre hinweg dritte Plätze, zweite Plätze angehäuft. Auch besonders in der letzten Saison war er 4-mal Zweiter. Und zwar auch bei großen Events war er Zweiter beim The Players Championship. Und er hat im Playoff verloren bei der Tour Championship. Das war so ein besonders bitterer Verlierer von ihm, würde ich sagen. Weil er das hätte eigentlich klar machen können im regulären Spielbetrieb noch und hat sich dann von Ryan Moore und Rory McIlroy noch einholen lassen. Und die haben ihn dann ins Playoff gezwungen und da ist er dann ausgeschieden, ziemlich sang- und klanglos gegen die beiden. Und Rory hat sich das ja dann im Endeffekt geholt, können wir uns wahrscheinlich alle noch dran erinnern. Und so ist es eigentlich vor dem Turnier halt so gewesen, dass Kevin Chappell so der notorische Zweite war und nicht so für den Sieg eigentlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass da viele Kollegen gedacht haben bei der Schlussrunde, ach, der Chappell schon wieder, den kriegen wir schon noch. Oder meinst du nicht?
Das könnte durchaus sein, denn wirklich dreimal als Führender nach 54 Löchern auf die Runde gegangen. Da könnte man auch davon ausgehen, dass er vielleicht ein bisschen nervös war. War er aber nicht, hat sich dazu geäußert, wie er sich denn gefühlt hat, wie er auf die Runde gegangen ist gegenüber den Kollegen der PGA Tour.
I was really calm all day. I know it's very cliche, we all say that when we get it done, but I was calm and never freaked out. Playing the last day was simple, make four and you win the golf tournament.
Ja, die Ruhe hat er dann relativ schnell abgelegt, als er dann gewonnen hatte. Aber die Einstellung, das ist ja das, was wir auch jede Woche wieder sagen, wenn man eben über lange Phasen Durststrecken durchmacht, dass man einfach weiter dran glaubt, einfach weiter fokussiert ist, auch wenn es nach 180 Starts dann wie bei Chappell jetzt das erste Mal erst rappelt.
Ja, und er hatte noch einen Trick. Das ist so ein bisschen, bisschen eigenartig, aber es ist tatsächlich so auch berichtet worden. Das kann man nachlesen auf der PGA Tour Seite. Er hat bei diesem Start vor 6 Jahren da, bei der Valera Texas Open, hat er vor dem Loch Nummer 17 eine Klopause eingelegt. Es ist kein Witz. Und hat danach ein Bogey gespielt und er meinte dann irgendwie, und er wollte eigentlich dieses Mal wieder aufs Klo, dann irgendwie so vor den beiden Schlusslöchern, und hat dann sich das doch nochmal anders überlegt, und weil er sich erinnert hat, dass das also der Auftakt war zu zwei nicht guten Schlusslöchern, also zu einem Bogey auf der 17 vor allen Dingen bei dem letzten Mal, und dann hat er sich überlegt, nee, ich gehe jetzt nicht aufs Klo, nicht, dass ich dann quasi wieder das System irgendwie runterfahre oder also müde werde oder wie auch immer, und hat dann offensichtlich under pressure dann die 17 und die 18 gespielt, was ich ziemlich witzig finde, aber es ist ja gar nicht so, ich meine, so ticken Golfer nun mal, und das finde ich jetzt nicht schlecht, wenn du dich daran zurückerinnerst und dann eine Möglichkeit ausblendest, ist ja nur ein mentales Ding. Ja. Ich meine, der wird auch nicht so dringend gemusst haben, dass es gar nicht mehr anders ging. Aber es ist ja ein mentales Ding, dann zu sagen, oh nee, habe ich letztes Mal gemacht, war nicht so gut. Nee, mache ich jetzt nicht. Das kriege ich schon noch hin. Ja. Und entsprechend hat das wohl auch geholfen. Zusätzlich auch wieder die Strategie mit seinem Caddy abgesprochen. Die gehen dann, also gerade wenn du in Führung liegst, musst du im Prinzip dir ein Ziel setzen natürlich. Du kannst ja nicht sagen, ich gucke jetzt halt mal, die anderen werden schon nicht. Und sie hatten eben die -12 angepeilt für die Schlussrunde, das hat er dann zwischendurch mal aus den Augen verloren, aber sein Caddy hat ihm da sicherlich auch weitergeholfen.
Lieber unter Druck als saftlos, im wahrsten Sinne. Schnell drüber weggehen. Lieber nochmal hören, was Kevin Chappell jetzt nach dem Sieg natürlich dann gesagt hat, welche Gefühle ihn dann übermannt haben, außer dass er schnell mal wohin musste.
I'm just excited. I don't know. I have to answer that question of what do I have to do to win again. Obviously there's some excitement and some frustration and a lot of joy right now.
Ja, natürlich. Die Freude, und er weiß jetzt, was er machen muss, um öfter zu gewinnen. Aber das wollen wir natürlich dann erstmal sehen. Brooks Koepka, der hat ihm, wir haben es vorhin aufgedröselt oder am Anfang schon mal gesagt, er hat nochmal ordentlich Druck gemacht, hat eine wirklich tolle Runde hingelegt, eine 65, und da eben von hinten kommt den Rückstand, den er zunächst hatte. Ich glaube, 4 Schläge waren es vor dem Rundenstart, ziemlich schnell wettgemacht.
Ja, also Koepka hat wirklich eine riesen Schlussrunde hingelegt, und ich hätte aufgrund der genannten Befindlichkeiten, unter anderem von Kevin Chappell, hätte ich eigentlich fast auch drauf gewettet, dass er das noch macht und dass er ihn dann noch abfängt. Aber Kevin Chappell hat da wirklich bewiesen, dass er es eben durchziehen kann, und hat ihn noch auf Abstand gehalten, was letztendlich am Schlussloch zutage trat, weil es war ja so, dass Koepka hatte die 18 mit einem Birdie gespielt und ist dann auf die Range gegangen, weil er natürlich vor Kevin Chappell auf der Runde war, Kevin Chappell im Schlussflight, und Koepka war im Prinzip schon auf der Range und hat sich aufgewärmt fürs Playoff, was vielleicht da hätte kommen können. Und letztendlich hat Chappell ihm es dann nachgetan und hat die 18 eben auch, und das war kein einfacher Putt. Das waren, ich würde sagen, fast 2 Meter Putt, sowas, nicht so einfach zu spielen, und hat den einfach wirklich ganz sicher verwandelt und hat so, er wäre mit einem Paar nämlich im Playoff gewesen, hat so dann die einfach das Playoff komplett umgangen und hat sich das geholt. Und selbst Koepka sagte natürlich hinterher, hey, das ist doch, man schaut euch mal an, wie der Kevin Chappell spielt, der spielt so gutes Golf. Das war absolut überfällig. It's kind of amazing that he hasn't won how good he's played. Also das ist das, was Koepka über Kevin Chappell gesagt hat. Und insofern ja, geht es einfach in Ordnung und hat er sich das wirklich verdient. Weil, wie gesagt, diese Runde, also die haben sich ziemlich ordentlich die Bälle um die Ohren gehauen. Also es war ein tolles Finish, weil Koepka unglaublich toll gespielt hat und Chappell sich dessen schon erwehren musste und da wirklich zu tun hatte damit.
Koepka an der 9 Schlag abgegeben, an der 14 den kurzen Putt zum Birdie verschoben, also hat sich das letztlich dann auch irgendwo mit selbst zuzuschreiben, aber Chappell natürlich an diesem Tag auch besonders gut unterwegs gewesen und fokussiert auf den Sieg und was dieser Sieg jetzt für ihn bedeutet, das hat er den Kollegen der PGA Tour auch erklärt.
Yeah, hopefully this is a platform to jump off of and get myself in the conversation to make Ryder Cups, make President's Cups and really let my career take off.
Also, der peilt jetzt die nächsthöheren Ziele an, aber genau richtige Einstellung.
Ja, muss er ja. Und es ist tatsächlich sowas, kann der totale Türöffner sein, wenn dann mal dieser blöde erste Sieg mal irgendwie erledigt ist, weil du hast das einfach im Kopf. Du hast ja auch diese dasselbe auf höherem Niveau nochmal mit diesem Major-Gewinn. Das haben wir ja auch bei vielen wirklich hochrangigsten Golfern, die aber dann irgendwann mal jahrelang kein Major gewonnen haben. Ein prominentes Beispiel aktuell natürlich Garcia, der es jetzt geschafft hat. Und aber Lee Westwood, Luke Donald, da gibt's ja viele, die wirklich bisher noch nie ein Major gewonnen haben. Und da stehst du irgendwann dran und spielst bei einem Major und bist in Contention und kannst theoretisch gewinnen und denkst wahrscheinlich drüber nach, ja, das muss jetzt aber auch, weil ich habe ja immer noch keins. Und dann bist du natürlich in einer deutlich schlechteren Ausgangsposition mental und einfach von der Drucksituation her. Als irgendein Spieler, der sagt, hey, heute spiele ich halt mal eine nette Schlussrunde und dann huch, ich habe einen Major gewonnen. Und das gibt's ja auch. Und insofern, ich meine, wir müssen mal gucken und dann müssen wir ihn jetzt auch mal kurz würdigen. Mein Martin Keimer hat in frühester Jugend schon 2 Majors gewonnen. Der hat dieses Problem definitiv nicht.
Nö. Der ist diesen Affen von der Schulter auf jeden Fall los, muss sich anderer Fragen erwehren, aber er kann dann auch irgendwie jedenfalls da immer sagen, ich habe diese Major und wenn er nach anderen Turniersiegen gefragt wird, kann er auch immer darauf verweisen, dass so schlecht alles, wie viele es auch in Deutschland machen, es doch eigentlich gar nicht ist. Und Kevin Chappell, der ist vor allen Dingen froh, dass er die Frage nach dem Turniersieg dann einfach nicht mehr beantworten muss in den nächsten Wochen und Monaten. Da ist er fein raus aus der Nummer. Das komplette Gegenteil vielleicht auch von Chappells Runde, das war die Runde von Brandon Grace. Der war nur ein Schlag hinter Chappell oder mit nur einem Schlag zurück auf die letzte Runde gegangen, aber den hat es dann irgendwann total zerlegt. Was war denn mit Kevin, mit Brandon Grace los? Fall from Grace. Oh.
Ja, es ist ein bisschen komisch, weil er hat wirklich, also er hatte ja, Brandon Grace hat ja am ersten Tag ja schon die 66 gespielt und da mal so eine richtige Marke gesetzt, wo du dachtest, aha, der ist also wieder da. Dann hat er schon am Freitag eigentlich, finde ich, eine wirklich echt ziemlich schlechte Runde gespielt mit einer 73. Das war dann schon so ein bisschen, oh, okay, das Ganze ist nicht so stabil. Hat dann der 70 nachgelegt am Samstag. Damit wäre man zurechtgekommen mit einer sehr, sehr guten Schlussrunde vielleicht noch. Aber dann eben eine 73, keine Ahnung, was da passiert ist. Es war nicht so furchtbar schlecht. Er hat eine relativ unspektakuläre Runde gespielt, wie ich finde. Er hat einen Birdie an der 2, da war ja noch alles in Ordnung, die Welt schien wunderbar. Hat dann aber mit einem Bogey auf der 5 dann das wieder egalisiert. Dann war irgendwie erstmal nichts los. Und dann hat er auf der 13 noch einen Bogey gespielt und dann nur noch Pars. Er konnte keine Birdie-Chancen irgendwie verwirklichen. Also das war schade, weil er ist dadurch natürlich wirklich nochmal 8 Plätze nach unten gerasselt und auf einem geteilten 10. Platz jetzt gelandet. Das ist nett, aber natürlich nicht sein Anspruch. Brandon Grace leidet jetzt ja nicht unter dem Makel, noch nie ein Turnier gewonnen zu haben, definitiv nicht. Aber also zeigt, dass er einfach noch nicht stabil ist mit seinen Leistungen. Das war eigentlich nur der erste Tag, der so richtig Brandon Grace wie sonst immer war. Und ansonsten muss er irgendwie seine Form noch so ein bisschen finden.
Das muss Alex Chaker auch. Der hatte Anfang April eben auch in Texas das Problem gehabt, dass er eine falsche Scorekarte unterschrieben hat, disqualifiziert wurde. Jetzt ist er wieder am Cut gescheitert bei der Valero Texas Open. Diesmal hat es aber nicht an der Scorekarte gelegen. Diesmal hat es einfach an den Scores gelegen. Die waren richtig, aber sie waren eben einfach zu hoch.
Ja, also das ist wenn du am zweiten Tag fängst du schon mal an mit einem Bogey auf der 1, dann kassierst du gleich einen Double Bogey bei einem Par 3 auf der 3, ein Bogey auf der 4, dann mal ein Birdie dazwischen, dann nochmal ein Bogey auf der 8, dann ein Bogey auf der 12. Er hat dann 17, 18 wieder Birdie gespielt. Also du siehst dann immer zwischendurch schon aufblitzen, was geht. Aber das waren einfach, also 73, 75 ist natürlich viel zu wenig, um hier den Cut zu bestehen. Mhm. Also er hat den nicht knapp verpasst, würde ich mal sagen. Und insofern, also aber ich glaube, bei Alex Shaker ist es jetzt, mein Gott, das war jetzt halt mal ein schlechtes Turnierwochenende. Da würde ich jetzt noch nicht irgendwie die ganze Saison schlecht reden wollen. Der muss einfach beim nächsten Mal gucken, dass er muss auch gut starten ins Turnier. Bei Alex Shaker finde ich es auch wichtig, dass er wirklich einen guten ersten Tag hat, und das war da ja mit der 73 schon mal nicht der Fall.
Ja, und deshalb auch das Momentum letztlich nicht weiter transportieren können. Wir schauen gleich zur European Tour und zum Sieg von Bernd Wiesberger in Shenzhen. Vorher aber noch der Hinweis: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 0.30 Uhr verfolgen wir hier auf meinsportradio.de den Draft in der NFL. Seid also dabei, wenn die besten College-Football-Spieler ihren Weg in die NFL finden. Christian Schimmel von derdraft.de analysiert und bewertet für euch die Picks der Teams in der ersten Draftrunde, und die weiteren Runden, die begleiten wir dann ebenfalls live in den beiden folgenden Nächten hier bei uns auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Weiter geht's hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Irgendwie ist das heute bei uns alles so ein bisschen in Sachen Hochzeit. Wir haben angefangen mit Rory McIlroy und dann ging's weiter mit Kevin Chappell. Englischsprachige Hörer wissen jetzt, was ich meine. Hochzeit, Chappell, hä? Und dann gibt's natürlich irgendwann auch noch Honeymoon, die Hochzeitsreise. Und zwar nicht auf Hochzeitsreise, aber auf Lustreise. Im Anführungsstrichen natürlich sind gerade einige andere Golfstars der PGA Tour, die nicht bei Rorys Hochzeit waren und nicht gespielt haben am Wochenende. Die Serie, die vergnügen sich auch. Aber anderweitig.
Ja, wir sind wieder bei dem legendären Spring Break. Und wer das Golfgeschehen verfolgt, weiß, dass das sich dann um Ricky Fowler, Justin Thomas, Smiley Kaufmann und Jordan Spieth handeln muss. Und so ist es auch. Die haben also ihre legendäre Spring Break 2 Wochen fast schon. Mhm. Also es ist über eine Woche auf jeden Fall. Irgendwo, keine Ahnung, in der Karibik, auf den Bahamas, sonst wo, irgendwo da, wo es halt warm ist, und das ist halt immer gekennzeichnet dadurch, dass die eine Menge Spaß haben, dass die da auf dem Golfplatz unterwegs sind, und zwar nur mit so ein bisschen Boxershorts bekleidet. Ich mache mir ein bisschen Sorgen übrigens um die Hautzustände, weil die da irgendwie, also da war auf einem der vielen Fotos, also wer das verfolgen will, muss Snapchat eigentlich fast haben, oder zumindest Instagram. Auf einem der vielen Fotos siehst du halt, ich meine, Golfer haben ja immer ihr T-Shirtchen an, und wenn du dann halt mal kein T-Shirt anhast, dann trifft Sonne auf ungebräunte Haut, und das sah schon ziemlich rot aus. Insofern toi toi toi, dass die gute After-Sun-Pflege haben. Oh, und ja. Also da ist einfach richtig Spaß angesagt. Die haben dann natürlich eine Yacht und hüpfen ins Meer und schwimmen rum und machen irgendwie. Das ist tatsächlich jetzt die Zeit, also ich meine, die 4 sind es natürlich auch nicht die dicksten Buddies von Rory McIlroy, gehe ich mal von aus. Insofern waren die von der Hochzeitsfete da nicht betroffen. Aber auch Justin Thomas hat sich zum Beispiel dann nach dem Masters sofort auf die Bahamas begeben. Der wohnt da allerdings auch und hat dann da einfach irgendwie so ein bisschen relaxed. Und das ist so ein letztes Auftanken, bevor dann die Saison so richtig losgeht. Wir haben ja schon gesagt, wir sind zwar halb durch mit der Saison, aber die Majors haben gerade mal erst angefangen mit dem Masters, und jetzt geht's so langsam los mit Players und den restlichen 3 Masters, und da geht's also noch richtig zur Sache, und da ist es für viele, glaube ich, ganz wichtig, dass sie so ein Spring Break, ob das jetzt wortwörtlich wie bei Jordan Spieth und Friends ist, mit viel Party und Feier und Abhängen ist, oder ob das einfach nur irgendwie sich aus dem Turniergeschehen mal kurz rausnehmen und ein bisschen langsam machen, wie zum Beispiel Justin Rose. Das tut denen mit Sicherheit gut. Und es geht so ein bisschen ums Auftanken. Wir hatten es ja schon mal berichtet vor 2 Jahren. Da war es ja so, dass da ein bisschen so der Faden gerissen ist bei den Spring Break Teilnehmern, ergebnistechnisch beim Golf. Mhm. Aber wir gucken uns das dieses Jahr mal an, ob es wieder so ist oder ob es denen nicht einfach wirklich gut getan hat, mal ein bisschen weg zu sein aus dem Turnier.
Mal gucken, wie groß der Hangover sein wird. Wir schauen auch bestimmt da drauf, wie groß der Hangover bei Bernd Wiesberger sein wird. Der hat nämlich gestern in China, in Shenzhen, endlich seine Siegdurststrecke beendet. Nach fast 2 Jahren, nach der French Open, beziehungsweise der French Open in Paris 2015, da hat er zum letzten Mal triumphiert. Und jetzt hat er gestern dann diese Durststrecke endlich beendet, hat gewonnen, im Stechen sich durchgesetzt in Shenzhen gegen Tommy Fleetwood nach einer Runde, Desiree, die wirklich am Schlusstag nochmal alles geboten hat.
Oh ja, da war, das war auch so eine Sache, einfach in Führung liegend, dann los und mit einer 3-Schlag-Führung denkst du immer, Mensch, es müsste doch eigentlich klappen, aber Wiesberger hatte da durchaus auch Konkurrenz im Nacken, also der prominenteste Verfolger mit Sicherheit Tommy Fleetwood, nicht prominent, aber der gefährlichste, sagen wir so, prominent auch, aber in diesem Fall mehr gefährlich, weil Fleetwood hat halt wirklich das gemacht, was du gerne mal machst, wenn du halt auch wirklich, ich meine, der war 8 Schläge hinter Wiesberger, als der in die Schlussrunde gestartet ist, und hat halt einfach mal eine flockige 63 daraus gehauen auf dem Platz, im Regen, bei nicht so wahnsinnig angenehmen Bedingungen, und hat damit erstmal auch die Führung im Clubhaus gesetzt, bei minus 16.
Genau, und konnte dann nämlich im Trockenen erstmal sitzen und warten, was denn diese 63 wert sein würde.
Das stimmt allerdings, wobei da werden wir oder können wir auch gleich drüber sprechen, das habe ich nicht verstanden, weil wir nehmen gleich mal die Spannung vorweg, das Playoff kam dann noch und Fleetwood saß wirklich stundenlang einfach nur vorm Fernseher und hat sich angeguckt, wie der Rest der Runde läuft, und es war eigentlich absehbar, dass dieses Playoff kommt, und er hat sich nicht aufgewärmt, er war nicht auf der Range, wir hatten es ja vorhin von Brooks Koepka berichtet, dass der natürlich sofort nach der Runde auf die Range geht, weil er zumindest davon ausgehen muss, dass die Möglichkeit für ein Playoff besteht. Also Fleetwood war da tiefenentspannt, also der muss wirklich totales Zutrauen in sich selbst gehabt haben.
Oder es war ihm einfach zu nass.
Oder, ja, komm, der ist Engländer, hey, also wenn der als Engländer Scheu vor Regen hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Also ich glaube eher, dass der irgendwie so geboostet war von seiner 63, dass er gesagt hat, das machen wir dann schon. Und Wiesberger war noch draußen und hat dann, also es war zunächst erstmal so ein bisschen ein Reinzittern von dieser, auch minus 16 dann. Er hat wirklich ein tolles Schlussloch gespielt, weil es sah so, eigentlich so Mitte der Runde und auch so Richtung 14, 15 sah es so wirklich so aus, als ob der zerbröseln würde. Also das, da habe ich schon gedacht, nee, das wird halt nix.
Dann hören wir doch einfach mal rein, wie er seine Runde selber gesehen hat bei den Kollegen der European Tour.
Yeah, it was good. Obviously, fortunate to be where I am right now. I felt like I played decent golf. I didn't get a lot of breaks out there on the first 18 holes. You know, I've had a lot of misses. You know, 2 plucked balls on 12 and 13 really didn't help me much, and felt like I was slipping a little bit. Felt like I had a tough time holding putts, getting something moving again after so many holes, but you know, fortunately I got myself still in the position to be in a playoff, and you know, just under the circumstances, I'm, you know, really, really proud to hit that kind of shot on, you know, from that lie, and but you know, just really relieved, and I don't know.
Und es war vor allen Dingen auch noch ein besonderer Sieg, weil er in seinem 200. Auftritt auf der European Tour zustande kam, im 200. Anlauf der 4. Sieg insgesamt. Wiesberger wusste aber gar nicht, dass es tatsächlich schon der 200. Auftritt ist.
Yeah, I wasn't aware of my 200th. You know, getting a bit old now, I guess, but obviously glad to have that that 4th win for me on my 200th event, and not just just really happy with the way it has turned out obviously today.
Das kann man absolut nachvollziehen. Er hatte vorhin im Interview mit der European Tour über vergebene Chancen gesprochen. Das hat er nochmal ein bisschen intensiviert auf Nachfrage, und vor allen Dingen auch ist er auf die Kollegen eingegangen, die Druck auf ihn ausgeübt haben.
I had a good chance. I've had a couple of putts that just slipped by early on as well, and you know, tried to stay in the moment. Obviously, the further you go and the more you see the guys catching up, the harder it is. But you know, scrambled 12 was really big for me, and obviously I made a good save there under some bad circumstances on 17, and now it was a good battle with, you know, great players chasing after me.
Die 17, Desiree, hat er angesprochen, aus wirklich schwieriger Lage dann noch aufs Grün und entsprechend sich die Chance dann zu einem guten Runden- oder Lochergebnis dann offen gelassen. An der 18, da hätte er dann sogar mit einem Putt das Stechen verhindern können. Das war dann ganz knapp auch. Also der hat auch wirklich ja, unter Anbetracht der wirklich schwierigen Bedingungen zu der Zeit, wo er auf der Runde war, das Allerbeste rausgeholt.
Ja, also man muss sehen, dass er irgendwie an der 17 und an der 18 offensichtlich irgendwie, also es hat für mich so ein bisschen den Eindruck gehabt, als ob er da so ein bisschen aufgewacht wäre. Nicht aufgewacht, das ist natürlich Quatsch. Also um mal diesen Rundenverlauf zu illustrieren, er hat wirklich an der 3 ein Birdie gespielt, an der 5 ein Bogey und an der 7 ein Birdie. Und danach ist also erstmal nichts mehr passiert. Also er hat einfach nur noch Pars gespielt auf der regulären Runde. Und diese Pars waren, wie er eben schon gesagt hat, gerade die 12, das war also extrem scrambled. Seine Scrambling-Statistik ist fantastisch, muss man es wirklich sagen. Und er hat halt wirklich an der 18 wieder alle in Angst und Schrecken versetzt, weil er dann wieder einen Abschlag ganz nah am Wasser hatte und der ist dann gerade so noch hängen geblieben an der Wasserauslinie. Mhm. Und er hatte aber einen schrecklichen Stand, also nicht schrecklich, aber keinen guten Stand. Und ich dachte mir schon, oh Gott, und was willst du jetzt machen? Der 18 ist ein Par 4, er hätte im Prinzip den zweiten Schlag aufs Grün kriegen müssen irgendwie. Er dachte, na, das möchte ich mal sehen. Da war übrigens auch noch Wasser in der Nähe. Und dann hat er aber das war sein erster toller Schlag dann, nicht sein erster toller Schlag, aber sein erster wahnsinnig wichtiger Schlag. Dann hat er da den Schlag wirklich aufs Grün gebracht. Konnte dann zwar kein Birdie spielen, aber allein, dass dieser zweite Schlag auf der regulären Runde an der 18 auf dem Grün war, war ja schon bemerkenswert. Und im Playoff war es wieder genau dasselbe. Beim Playoff haben die dann ausgelost und Wiesberger musste zuerst und Wiesberger macht einen Abschlag und er ist wieder direkt an der roten Wasserlinie und mit einem extremen Bergabstand für ihn. Also wirklich mega unangenehm zu spielen. Ich hasse sowas, die können das natürlich, aber es ist trotzdem, auch für ein Professional, ist es natürlich beeinträchtigend. Du hast ja nicht deinen normalen Schwung, du musst dich da wirklich super anpassen. Und Fleetwood hatte ganz locker einfach einen Abschlag mitten aufs Fairway gedonnert und war ja eigentlich so jetzt erstmal in der besseren Situation. Und was passiert dann? Und das ist jetzt wiederum das Interessante. Wiesberger steht in dieser schlechten Lage eigentlich, hat aber den vergleichbaren Schlag schon gerade eben gemacht, auch unter diesen Bedingungen, und zimmert den zweiten Schlag im Playoff dann wirklich, also sehr, sehr schön aufs Grün und auf jeden Fall auf eine Birdie-Chance eben ran. Mhm. Und Fleetwood wiederum hat eine wunderbare Lage auf dem Fairway und spielt einen Annäherungsschlag, der für ihn viel einfacher ist, zu kurz und ist zwar auf dem Grün, aber halt wirklich ewig weit weg von der Fahne. Und dann kriegt's halt der da mehr Risiko gegangen ist oder keine Ahnung. Also das ist aber auch was, wo ich mir auch gedacht habe, liegt das jetzt daran bei Fleetwood, dass er halt, ich meine, das ist doch klar, wenn du dann eine Stunde rumsitzt, dass du dann irgendwie den Touch nicht mehr so hast. Also da hätte ich doch ein bisschen, also gerade weil auch die Bedingungen ja so schwierig waren mit dem Regen, du musst es ja einberechnen, wie der Ball dann auf dem Grün läuft und sowas, da hätte ich doch noch ein paar Bälle irgendwie geschlagen, dass ich ein Gefühl auf das Wetter habe. Das mag bei ihm ähnlich gewesen sein, als er gespielt hat, aber es ist ja nicht die Normalform. Also du musst ja von deinen Schlägen, musst du ja was abrechnen einfach durch den Widerstand oder durch diese regnerischen Verhältnisse. Dann fehlt der Roll auf dem Grün. Und also ich hatte das Gefühl, der Annäherungsschlag von Fleetwood, der wäre nett gewesen. Und wenn der unter quasi trockenen Bedingungen einen Roll gehabt hätte, wäre der auch richtig schön Richtung Fahne gelaufen. Mhm. Aber so war es eigentlich der falsche Schlag zur falschen Zeit. Und da hat er sich um den Turniergewinn gebracht. Ich weiß es nicht, aber so der gute Sky-Kommentator war auch völlig irgendwie so, wieso ist denn der immer noch da in diesem Fernsehstübchen? Mhm. Und wieso geht er nicht auf die Range? Und da bin ich jetzt wirklich mit ihm d'accord, weil ich habe es nicht verstanden. Und Wiesberger, muss man es auch wirklich sagen, das ist richtig nervenstark. Und dieser zweite Schlag im Playoff, Loch, da hat er meinen allergrößten Respekt dafür, weil das musste erstmal bringen, und deswegen meinte ich aufgewacht, also es war irgendwie so ein bisschen, die Schlussrunde war echt zäh und er hat zwar gescrambled, aber er hat natürlich überhaupt nicht annähernd sowas gespielt wie diese 63 von Fleetwood, aber er hat dann am Schluss hin, also auf der 17, 18 und auf der Playoff 18 dann richtig aufgedreht und ganz, ganz tolles Golf gezeigt, vor allem unter diesen Wetterbedingungen, und dann hat er sich diesen Sieg halt auch sowas von verdient. Also herzlichen Glückwunsch, muss ich wirklich sagen. Hätte ich, Entschuldigung, nach so Mitte der Back Nine nicht mehr gedacht, aber den hat er sich wirklich verdient.
Und er war am Ende auch entsprechend kaputt. Natürlich nervliche Belastung dann auch eben unter den Bedingungen noch Golf zu spielen. Das war schon heftig, aber kaputt, aber sehr, sehr glücklich. Glücklich dürfte auch Bernd Ritthammer gewesen sein, einer von drei Deutschen im Cut und sogar als bester Deutscher am Ende auf dem geteilten 14. Platz gelandet. Bernd hatte dann noch eine 66 zum Schluss gespielt, wirklich glänzend.
Ja, da siehst du, also das ist mal im Vergleich, ne, was da möglich war auf dieser Schlussrunde. Also Wiesberger spielt eine Schlussrunde von der -1. Und Fleetwood spielt eine minus 9, das war extrem. Aber wir haben mehrere minus 7, wir haben mehrere minus 6, unter anderem eben auch beim Dritthammer. Und das siehst du dann, dass da richtig tolle Resultate auch möglich waren. Und eine minus 6 am Schlusstag ist einfach ein richtig super Ergebnis. Und da freue ich mich sehr für Bernd Ritthammer, weil er hat sowieso wirklich eine sehr gute Woche gezeigt. Also er ist ja wirklich dreimal unter 70 geblieben, hat am ersten Tag schon eine 69 gespielt, dann am Freitag leider eine 73, aber das ist jetzt auch kein Beinbruch, um Gottes Willen, und dann 69, 66, also das ist ein richtiges Ausrufezeichen, das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Leider nicht so oft unter 70 geblieben ist Maximilian Kiefer, geteilter 45. am Ende die erste Runde mit einer 67 unter 70 gespielt, danach hat sich aber schwer getan, Paar überhaupt zu brechen.
Ja, und entsprechend war es dann halt auch nur in der Endabrechnung die minus 4, also nur in Anführungszeichen. Aber geteilter 45. Platz, das ist okay, aber es ist tatsächlich viel weniger, als man normalerweise von Maximilian Kiefer erwarten könnte bei seiner Spielstärke. Ich nehme es jetzt aber schon mal als positiven Aufwärtstrend, weil es ja in den Vorwochen noch schlimmer war mit verpassten Cuts und so weiter. Also ja, er ist irgendwie noch so ein bisschen in der Findungsphase und vielleicht geht da der Knopf demnächst auf.
Alexander Knappe auch ins Wochenende gekommen, 74, 70, 72, 74 seine, okayen Runden. Es hat immerhin für den Cut gereicht, aber wird er sich vielleicht auch ein bisschen mehr ausgerechnet haben. Wurde aber mit dem Platz nicht so richtig warm, aber immerhin wärmer als Marcel Siem.
Ja, übrigens ganz kurz auch wärmer als Eduardo Molinari, der ja in der Vorwoche gewonnen hatte und mit einer plus 5 deutlich noch hinter Alexander Knappe lag. Also sowas gibt's dann auch irgendwie, da war offensichtlich die Luft raus. Aber du spielst natürlich auf Marcel Siem an, der hat einen Cut verpasst und zwar auch gleich richtig verpasst mit plus 5 nach zwei Tagen, 71, okay, 78 am zweiten Tag. Also das war wirklich eine ziemlich krasse Vorstellung. Auch so, ich meine, es gab tatsächlich drei Löcher, wo er konsequent in beiden Runden Bogey gespielt hat. Es gab aber halt auch so Sachen, ein paar drei an der 12, da hat er in der ersten Runde noch ein Birdie gespielt, spielt in der zweiten Runde ein Bogey. Und noch viel schlimmer, ein paar fünf an der 13 spielt er in der ersten Runde noch ein Birdie und in der zweiten Runde spielt er eine 8. Also ein Triple Bogey an ein paar 5 und entsprechend also eine mega bunte Scorekarte rauf und runter, also Birdies gespielt, also Birdie-Möglichkeiten gehabt, aber halt viel zu viele Bogies und diese 13 war dann, glaube ich, dann der Genickbruch, also mit diesem Triple Bogey hat er sich dann noch komplett rausgeschossen, wobei es jetzt mit drei Schlägen weniger da wäre er dann schon so knapp an die Cutline rangekommen. Also da kann er nicht mit zufrieden sein. Also das ist eine deutlich durchwachsene Scorekarte und hätte ich mir fast eigentlich mehr erwartet von ihm.
Nächste Chance dann natürlich bei der Volvo China Open. Das ist das nächste Turnier, was dann stattfindet auf der European Tour. Und wir gucken nochmal ganz kurz auf das Race to Dubai. Und da können wir sehen, dass Sergio Garcia natürlich mit dem Masters-Sieg im Rücken immer noch vorne liegt. 2.440.596 Punkte, so ganz genau. Das ist natürlich dann die umgerechnete Preisgeldzahl in Punkte. Vor Tommy Fleetwood, der durch den zweiten Platz sich ein bisschen nach oben gespielt hat. John Rahm, Dritter. Justin Rose, Vierter. Ross Fischer, Fünfter. Und Bernd Wiesberger, der hat sich natürlich enorm nach oben katapultiert, liegt jetzt auf Rang 6 und hat dort, ja, natürlich fast 1,5 Millionen Punkte Rückstand auf den Führenden auf Sergio Garcia, aber das erklärt sich natürlich durch den Masters-Sieg des Spaniers. Und drei große Turniere, drei Major-Turniere kommen ja noch, ein paar WGC-Turniere kommen auch noch, wo es auch noch Punkte gibt im Übermaß. Da wird man dann sicherlich auch sehen, dass einige da noch ordentlich dann an Punkten zulegen, kann sich also noch einiges tun im Race to Dubai. Und wir schauen gleich auf die Ladies European Tour hier auf meinsportradio.de, denn da hat sich auch einiges getan, da wurde es auch spannend, da gab es ein spannendes Stechen. Vorher aber noch der Hinweis an euch, meinsportradio.de überträgt am kommenden Wochenende drei Tage lang Goalball live aus Berlin. Goalball ist eine weltweit beliebte Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung und ihr könnt bei uns von Samstag bis Montag jeweils ab 10 Uhr live dabei sein bei uns auf unserem Eventstream.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Letzte Station hier bei nurgolf auf meinsportradio.de ist heute das Estrella Damm Mediterranean Ladies Open. Und zwar fand das Ganze im Golfclub Terramar statt in Spanien. Und am Ende setzte sich Florentina Parker, die Britin, die Engländerin, durch. Und zwar das in einem wirklich vollen und wirklich spannenden Playoff gegen Anna Nordqvist und Carlotta Thiganda. Desiree, das ging nicht über ein Loch, das ging nicht über zwei Loch, das ging über 4.
Ganz genau, also da war wirklich was geboten. Allein, dass wir das Playoff hatten von 3 Spielerinnen, war natürlich bemerkenswert. Und wenn du dir die Sortierung mal anschaust, hast du natürlich mit Anna Nordqvist und Carlotta Thiganda 2 absolut arrivierte Solheim Cup Stars, musst du schon sagen. Das sind mit die besten Spielerinnen bei uns im Solheim Cup Team von Europa. Und Florentina Parker spielt auf der Ladies European Tour und ist eine gute Spielerin, hat da auch schon Turniergewinne gehabt. Aber war schon, finde ich, eine tolle Leistung, dass dieses Playoff überhaupt zustande kam in dieser Besetzung. Carlotta Thiganda hätte es tatsächlich vorher sogar für sich entscheiden können, ohne Playoff noch, hat es aber dann vergeben. Mhm. Und dann ist Carlotta Thiganda am ersten Playoff-Loch gleich mal ausgeschieden. Und Nordqvist und Florentina Parker haben sich dann noch so richtig die Kante gegeben und haben dann noch 3 weitere Löcher gespielt, bis eben Parker mit einem sehr, sehr guten Putt wirklich dann das 4. Playoff-Loch für sich entscheiden konnte und dadurch ihren 3. European Tour-Titel gewonnen hat und eben diesen Titel gewonnen hat, nicht bei irgendeinem Feldwald- und Wiesen-Event, wo sowieso die Elite quasi nicht da ist, sondern gegen eine wirklich super starke Konkurrenz. Eben mit den Spielerinnen der LPGA Tour und das hat sie selbst auch entsprechend, glaube ich, hoch eingeschätzt.
Und das hören wir uns doch mal an, was sie bei den Kollegen der Ladies European Tour so dazu gesagt hat.
I know, I can't remember how many times I've played that 18th hole now and I think I had a few birdies today, so it was fantastic and I still can't believe it, you know, you're up against all the best people in the world, they come over from the LPGA and it's just so good to beat them.
Ja, das ist es in der Tat und vor allen Dingen sagte sie selbst, sie kam ein bisschen durcheinander mit der Zählung. Wie oft waren es denn jetzt die 18? Hast du das mitgezählt? Ist eigentlich auch egal, aber...
Ich habe ehrlich gesagt auch den Überblick verloren. Aber ist natürlich schön, wie sie dann sagt, dass sie dann wirklich sehr vertraut mit der 18 war und mit dem Grün war und dann natürlich, also sie hat auf jeden Fall auf der 18 das 4. Extra-Loch dann gewonnen. So viel habe ich dann noch mitgekriegt und ja, also du siehst aber... ja, dass sie das natürlich genauso gesehen hat, mit einfach dieser Konkurrenz von der LPGA Tour und entsprechend, ja, ist das einfach, dann finde ich diesen Erfolg schon hoch einzuschätzen.
Und sie möchte sich natürlich durch diesen Sieg auch in Richtung Solheim Cup nochmal empfehlen. Da hat sie auch zur Möglichkeit der Nominierung was gesagt.
Well, I knew I had to win and I know I'm not going to get picked for Solheim Cup, so I need to qualify automatically. And I think today I've proved that I can, you know, play against the best and beat them, so I'm really happy.
Das macht sie doch, Desiree, zur absoluten Kandidatin.
Ja, natürlich. Ich finde das schon krass, dass sie dann ja praktisch selbst von sich sagt, ich bin kein Pick. Und also ich bin jetzt nicht so ein offensichtlicher Pick wie andere, die jetzt vielleicht gerade in der Liste nicht ganz vorne stehen, aber sowieso natürlich mitspielen werden. Ich muss mich da über die Listenplatzierung qualifizieren und das kann ich nur, indem ich Turniere gewinne. Dann gewinnt sie das auch. Das ist erstens schon mal ein guter Move. Dass sie sich dagegen Nordqvist und Thiganda durchgesetzt hat, ist schon mal auch ein gutes Zeichen. Und aber du siehst eben, wie das Ergebnis vor solchen Großereignissen natürlich untergeordnet wird. Mhm. Nicht untergeordnet wird, da wie das Mittel zum Zweck ist, um eben bei diesen Länderkämpfen, die im Golf halt ganz weit oben irgendwie angesiedelt sind, dann letztendlich starten zu dürfen. Und für Florentina Parker wäre das natürlich eine Riesensache. Ich habe dann immer so ein bisschen nicht die Angst, aber dadurch, dass man ja dann aufs amerikanische Team trifft, die halt auf der LPGA Tour nur spielen und oder fast nur spielen. Da ist jetzt Beth Allen tatsächlich auch im weiteren Teamumfeld im Moment dabei, die auf der European Tour spielt. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich mir fast immer, wäre es fast gescheiter, man würde eigentlich unter den europäischen LPGA Spielerinnen das Team ausmachen, weil die diese Konkurrenz einfach besser kennen. Auf der anderen Seite haben wir beim letzten Solheim Cup ja gesehen, mit Melissa Reed zum Beispiel, eine Spielerin, die ja wirklich auch ausschließlich fast European Tour spielt, die hat ja da unglaubliche Performances abgeliefert. Also man kann es dann auch wieder nicht so sagen, dass es die, die nur auf der Ladies European Tour spielen, irgendwie das alle gar nicht können. Insofern, ich habe persönlich zu wenig von Florentina Parker insgesamt jetzt, also über Jahre hinweg gesehen, um sagen zu können, ob sie eine gute Solheim Cup Kandidatin wäre. Aber mit diesem Auftritt, den sie bei diesem Turnier jetzt hingelegt hat, hat sie auf jeden Fall da mal ein Markenzeichen, sie hat auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gesetzt und hat sich da richtig, richtig gut platziert. Also da war ich schon beeindruckt.
Ja, es zeigt aber vor allen Dingen auch das, was wir auch schon öfter gesagt haben hier an dieser Stelle bei Nur Golf auf meinsportradio.de, dass eben die Ladies European Tour doch auch von der Bedeutung und vom Ranking her deutlich hinter der LPGA Tour hinterherhinkt und dass sich da die Verantwortlichen natürlich auch einiges einfallen lassen müssen, aber das ist nicht so einfach, weil es ja auch an Sponsoren und was weiß ich nicht allem hängt. Wir haben es ja schon öfter hier thematisiert, dass das für Golf, Damengolf in Europa speziell besonders schwer ist. Lass uns noch auf die Ergebnisse der Deutschen eingehen. Ann-Kathrin Lindner mit einem 19. Platz auch am Ende ganz gut bedient.
Ja, Ann-Kathrin Lindner hat gute Runden gespielt, auch eine 68 am Schlusstag, wirklich sehr gut abgeschlossen, dann insgesamt auf minus 5 gelandet. Kann sie, glaube ich, zufrieden sein, dieser 19. Platz. Zusammen übrigens unter anderem mit Altmeisterin Laura Davies, die eher in den 70ern gespielt hat, also nicht altersmäßig, sondern rundenmäßig und aber am Samstag eine ganz tolle 65 gespielt hat, das war sehr beeindruckend. Aber wir haben auch noch eine Spielerin in der Wertung, das ist Olivia Cohen, die hat einen geteilten 23. Platz gemacht. Die hatte halt am ersten Tag mit der 73 nicht so richtig gut vorgelegt und hat dann mit 69, 68, 70 drei gute Runden gespielt. Und dann haben wir halt leider noch zwei Spielerinnen, die den Cut gar nicht geschafft haben. Das ist zum einen Caroline Lampert mit 74, 73 bei plus 5, also schon, ja, dann, also der Cut war bei plus 2, nicht ganz knapp vorbei. Und Letizia Rasanderica ist mit 78 gestartet und konnte dann auch mit der 70 in der zweiten Runde dann leider das nicht mehr wettmachen. Also da war einfach der erste Tag leider ganz, ganz schlecht und dadurch ist sie auch auf plus 6 und unter die Cut-Linie gerutscht.
So sieht's also auf der Ladies European Tour aus. Lass uns noch ganz kurz auf die LPGA Tour schauen. Lydia Ko, die hat nämlich einen neuen Caddy. Die hat sich Peter Godfrey als neuen Caddy gesichert. Und das ist immerhin der Caddy des Jahres 2016 gewesen. Also, gute Wahl für sie?
Weiß ich nicht. Müsste man fast eher fragen, gute Wahl für ihn.
Von Hannah Yanks Beck ist er jetzt rüber gewechselt.
Ja, natürlich. Also, dieser Caddy, aber das ist ja nicht das Ausschlaggebende. Wir hatten ja auch schon in der Sportshow drüber gesprochen und sicher auch hier bei Nur Golf schon mal drüber gesprochen, dass bei Lydia Ko, ich meine, es ist ihr 10. Caddy jetzt. Und wie alt ist sie jetzt gerade? Sie wird 20 heute, glaube ich sogar. Hat sie nicht heute sogar Geburtstag?
Am Montag, heute hat sie Geburtstag, genau.
Ja, Happy Birthday.
Glückwunsch natürlich, sie hört uns ja jede Woche zu.
Tatsächlich ein Twen und kein Teen mehr, hat aber in diesem jungen Alter schon wirklich viele Caddies verbraten. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass es einfach eine schwierige Sache ist, wenn du zu einem Caddy einfach dieses Vertrauensverhältnis offensichtlich nicht so aufbauen kannst. Man weiß ja nicht, inwiefern das jetzt an ihrem Umfeld liegt, was ja auch immer viel besungen ist mit den Eltern und was weiß ich. Sie hat jetzt auch wirklich alles Mögliche durchgewechselt. Fakt ist, dass das, glaube ich, nicht darum geht, ob der Caddy an sich prinzipiell ein guter Caddy ist, weil ich meine, die wird sowieso jetzt da niemanden nehmen, der nicht irgendwie weiß, wie das funktioniert, sondern geht's halt auch wirklich drum, funktioniert es persönlich und kriegen die ein gutes Verhältnis, nimmt sie das dann auch an, was er sagt und ja, das ist natürlich wie immer im Caddy-Geschäft, wobei es bei den Herren, habe ich manchmal den Eindruck, es ist fast stabiler als bei den Damen, geht's halt so ein bisschen hin und her. Ihr eigener Ex-Caddy ist ja dann zu Hannah Young gegangen, die danach sehr, sehr gut gespielt hat übrigens. Und Godfrey ist jetzt wiederum, war quasi Hannah Youngs Caddy, wie du schon gesagt hast, und ist jetzt bei Lydia Ko. Und sie ist tatsächlich da immer auch so ein bisschen im Kreuzfeuer mit Aria Jutta Nugan, weil Godfrey hat auch Jutta Nugan schon gecaddied letzten Sommer.
Immerhin und, zum British Open Sieg.
Ja, eben. Also das ist auch Giles Chris, der jetzt ja ihr Ex-Caddy ist, also Gary Giles Chris, von dem hat sich jetzt ja gerade getrennt, Lydia Ko.
Nee, das ist der Coach, Gary Gilchrist, ist der Coach. Das ist der neue Coach.
Entschuldigung, Jan.
Man kommt bei ihr komplett durcheinander.
Ich bin schon völlig durch den Wind, das ist ja unfassbar. Natürlich, Gyökeres ist natürlich ihr Coach, aber ihr Coach hat wiederum auch mit Jutta Nugan gearbeitet. Jetzt so haben wir es, meine Güte, ist es
ganz. Ja, die Verwicklungen sind da schon sehr verworren.
Ja, also ich bin jetzt langsam überfordert und bitte Lydia Ko hiermit, dass sie da mal ein bisschen Stabilität reinbringt, sonst verliere ich hier noch das letzte Ansehen als vermeintliche Golfexpertin. Nein, also jeder kommt da ein bisschen durcheinander und ich wünsche den beiden jetzt alles Gute, weil es wäre schade um Lydia Ko als Spielerin und übrigens auch um ihn als guten Caddy, weil er das sicher wieder jemand anders finden würde. Aber das muss jetzt einfach mal bei Lydia Ko da ein bisschen Ruhe eintreten und da muss eine Stabilität rein. Und ein Caddy kann so wichtig sein, ein Caddy kann so unglaublich viel letztendlich so diese kleinen Situationen, wenn es um eine Schlussrunde für ein Turnier geht, kann der so wichtig sein und dich auf den richtigen Weg bringen oder dich runterbringen und einfach dir einen guten mentalen Tipp geben oder sowas. Und wenn du das permanent nicht hast, weil du auf die Caddies ja noch überhaupt nicht eingespielt bist, ich meine, sowas kommt ja nicht in der ersten Woche, du weißt ja noch gar nicht, was darf ich sagen, was nicht. Du bringst ja immer das schöne Beispiel von Mickelson, der seinem Caddy einmal pro Jahr quasi gewährt, dass er eben was sagen darf und sonst eben nicht, so etwas überspitzt formuliert. Und bei Lydia Ko, die muss da jetzt mal jemanden finden, der mit dem sie zusammenarbeiten kann und den sie aber auch akzeptiert. Also ganz ehrlich, muss das auch von ihr als junger Spielerin dann auch mal dahin gehen, dass sie halt, ich weiß nicht, ob das das Problem ist, dass sie dann das vielleicht manchmal nicht hören will, dass sie das vielleicht manchmal nicht akzeptiert. Da tappen wir ein bisschen im Dunkeln, aber da muss jetzt schon mal irgendwie langsam ein bisschen Konstanz rein.
Das hoffen wir und wir werden beobachten, wann die Konstanz reinkommt, ob sie reinkommt und wie sie reinkommt. Lydia Ko natürlich im Fokus hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de und uns gibt's immer montags neu im Programm von meinsportradio.de. Nicht nur im laufenden Programm um 19 Uhr immer montags unsere feste Sendezeit, sondern natürlich auch jederzeit on demand als Abruf, als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite und bei iTunes. Und wenn ihr bei uns auf der Webseite oder bei iTunes vorbeischaut, lasst uns einen Kommentar da, bewertet unsere Sendung, schreibt uns, was wir gut machen, was wir vielleicht besser machen könnten. Wir freuen uns über und auf euer Feedback und freuen uns nächste Woche wieder auf Nur Golf bei meinsportradio.de. Desiree, dank dir.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.